nutzbar ist, dass man sie auf die eigenen Bedürfnisse ausrichten kann. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen, und ich sage es nicht nochmal heute Morgen, was mir schon zweimal passiert ist, zu unserem Gottesdienst heute am 1. Januar 2020. Und es ist ja so, dass wir an so einem Anlass uns ja gerne ein gesegnetes neues Jahr wünschen. Aber wir brauchen uns das im Grunde genommen überhaupt nicht wünschen. Warum nicht? Weil wir mit absoluter Sicherheit ein gesegnetes Jahr haben werden. Wir haben hier gerade in einem Lied etwas gesungen. Seit ich dieses Lied kenne, mag ich das Lied im Grunde, aber es ist eine Aussage drin, die mir jedes Mal aufstößt. Und zwar in dem Lied 405, Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier. Da heißt es im letzten Vers, in der letzten Zeile, Herr, wir brauchen dich, lass uns nicht im Stich. Ich frage mich nun tatsächlich, ob das eine reine Reimproblematik war, dessen, der dieses Lied komponiert oder gedichtet hat und der einfach ein Wort gesucht hat, wo es sich auf dich noch reimt. Aber die Aussage, lass uns nicht im Stich, ist eine unnötige Bitte. Denn der Herr hat zugesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, gehört da 2020 dazu, ganz, ganz sicher. Tatsache aber ist es schon, wir stehen am Beginn eines neuen Jahres. Das alte Jahr ist vergangen, das neue hat begonnen. Man fragt sich, wie wird dieses kleine Pflänzchen 2020 sich entwickeln? Wird es schön? Wird es groß? Wird es stark? Wird es vielleicht sogar mal Blüten treiben wie diese Orchidee? Oder wird es ein Jahr der Entbehrungen, ein Jahr von Schwierigkeiten, ein Jahr, wo vielleicht die Blätter auch mal gelb und welk werden? Keiner von uns weiß, was dieses Jahr uns bringt. Aber wir wissen alle, wir gehen dieses Jahr mit unserem unvergleichlichen und wunderbaren Heiland Jesus Christus. Lasst uns noch mal ein paar Stunden miteinander gedanklich zurückgehen. Auf diesen Moment des Jahreswechsels heute Nacht, vielleicht hat der eine oder die andere heute Nacht geschlafen und gesagt, naja, so ein Jahreswechsel ist eine Nacht wie jede andere, mir ist mein Schlaf wichtiger, als diesen Zeitpunkt abzupassen. Aber ich gehe mal davon aus, so die meisten von uns werden bis in diese Zeit von 12 Uhr dann hinein miteinander verbracht haben. Und wenn so die letzten Sekunden des alten Jahres vergehen, wenn das Datum plötzlich umspringt von 31.12. auf 1.1., da möchte ich doch einfach nochmal nachfragen oder dass jeder sich einfach nochmal so kurz die Gedanken zurückruft, die ihn in diesem Moment bewegt haben. Was für Fragen oder auch Gefühle sind uns in diesem Moment durch Kopf und Herz gegangen? War es ein gutes Jahr? Ganz persönlich? Hatten wir viele gute Erfahrungen ohne Leid, ohne Schmerz? Oder eher das Gegenteil? Oder vielleicht war es auch durchmischt mit Höhen und Tiefen? Vergangenen Montag habe ich einen meiner Patienten behandelt. Und dieser Mann ist 54 Jahre alt, in meinem Alter. Und er hatte in 2019 zwei Schlaganfälle gehabt. Und als ich mich verabschiedet hatte, da hat seine Frau mich sehr traurig und wehmütig angeschaut und hat gesagt, hoffentlich wird das neue Jahr besser als das alte. Hoffnungen ernste Gedanken. Und mir ist heute ein ganz großes Anliegen, dass wir nicht versinken in dem, was Negatives vielleicht war, vielleicht vor uns liegt, sondern dass wir heute Mut fassen, auf den zu schauen, der alle Dinge in unserem Leben absolut kontrolliert, der alle Dinge, die in unserem Leben sind, kennt, der uns bis in die tiefsten Tiefen unserer Sehnsüchte, unseres Herzens hinein kennt. Und es ist tatsächlich schon so, wenn wir in Presse hineingucken, in die Medien, in die Nachrichten, wir werden mit so vielen negativen Dingen konfrontiert. Man denkt fast, da ist nichts mehr, über was man sich freuen kann. Man denkt nur noch Probleme und Sorgen. Bis hin, dass man denkt, ja, es neigt sich doch ohnehin alles dem Schlechteren zu. Ist da wirklich Hoffnung? Ja, es ist Hoffnung. Und es ist nicht nur Hoffnung, es ist eine sichere Hoffnung. Es ist Glaube an das, dass der Herr Jesus für uns alles in der Hand hält. Gott ist noch auf dem Plan. Da gibt es ein wunderschönes Lied darüber. Gott ist noch auf dem Plan. Und das ist unser ganz großes Vorrecht, liebe Geschwister, das wir haben dürfen, dass Gott auf dem Plan ist. Dass das, was in der Weltgeschichte passiert und nicht nur in der Weltgeschichte, sondern auch in deiner und meiner persönlichen Lebensgeschichte durch Gott beeinflusst wird. Und er ist allmächtig und er liebt uns. Welches Geschenk und welche Gnade. Und wenn wir da heute miteinander ins Wort Gottes hineinschauen, da möchte ich einen Mann zu Wort kommen lassen, der sehr, sehr schwere Nöte in seinem Leben erfahren hatte. Beispielsweise ist er völlig schuldlos verfolgt worden. Er wurde gehasst, er wurde verachtet. Er wurde mehrfach mit dem Tode bedroht, ohne dass er wirklich etwas verbrochen hatte. Und man hat ihm damit nach dem Leben getrachtet. Aber auf der anderen Seite war es auch ein Mann, der große Ehrungen hatte, der König wurde, der Macht hatte. Ich rede von David. Und David ist ein Mensch gewesen, der in seinem Leben sowohl Höhen als auch Tiefen zur Genüge erfahren hatte. Und ich freue mich so, dass wir im Buch der Psalmen in das Herz dieses Mannes hineinschauen können. Und zwar in das Herz von ihm hineinschauen können, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch in seine Beziehung zu seinem Gott. Und die Psalmen, die sind nicht irgendwie wischiwaschi. Die Psalmen, die sind mit ganz klarer Sprache. Die zeigen das Herz des Menschen und das Herz Gottes. Und vielleicht kann man sagen, dass es da ein Fanal gibt, das über alles hinausstrahlt. Ich will das nicht übertreiben. Aber einen Psalm, der so sehr zum Ausdruck bringt, wer Gott ist, in einer Erkenntnis im Alten Testament, die eigentlich völlig unverständlich ist. Für uns heute, die wir Jesus und sein Erlösungswerk schon kennen. Ich rede von Psalm 103. Und diesen Psalm, den wollen wir jetzt miteinander lesen. Psalm 103, ich lese in der Schlachterübersetzung. David hat diesen Psalm wohl eher gegen Ende seines Lebens geschrieben, als er seine ganze Lebenserfahrungen schon gemacht hatte. Es ist nicht genau belegt. Ich habe da versucht zu forschen. Manche Brüder haben mir geholfen. Aber es ist davon auszugehen, dass es der reife David war, der diesen Psalm geschrieben hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, den Kindern Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zurechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Dieser Psalm geht zu weit und zu tief, als dass wir ihn ausschöpfen könnten in diesem Gottesdienst. Aber ich möchte doch gern entlang an diesem Psalm, entlang an diesen Versen gehen und vielleicht die eine oder andere Perle für uns heute herauspicken, weil die Aussagen so tief und so weitreichend sind, dass es sich so lohnt, darauf zu hören. Loben mit allem, was in mir ist. Das hat David seiner Seele befohlen. Und interessant ist, David redet in diesem Psalm nachdrücklich zu seiner Seele, statt nur auf sie zu hören. Ist nicht eher normal, dass wir Menschen uns von seelischen Regungen und Gedanken treiben lassen, dass sie uns in Stimmungen hineinbringen, in emotionale Lagen, die uns mal himmelhoch jauchzend und vielleicht mal zu Tode betrübt sein lassen. David ignoriert es. Er ignoriert nicht, dass die Seele, ich sage mal, ein verzagt Ding ist. Nein, er sieht aber eine höhere Ebene. Und von dieser höheren Ebene heraus arbeitet er mit seiner eigenen Seele. Er befiehlt nämlich seiner eigenen Seele, Gott zu loben. Und was ich bemerkenswert finde, ist, dass David es völlig voraussetzungslos tut, ohne Bedingung. David lobt Gott bedingungslos. Und da ist schon die Frage, wie ist es denn bei dir und bei mir? Ist es nicht so, dass wir normalerweise erst dann danken, wenn etwas in Ordnung ist. Vielleicht danken wir, wenn wir eine Gebetserhörung hatten und loben Gott dafür. Oder wenn wir aus Krankheitsnot errettet worden sind und wieder gesund sind, dann können wir Gott loben und danken. Oder natürlich, wir kommen von Weihnachten her, wenn wir ein Geschenk bekommen, auch schon Danke gesagt. Wenn dieses oder jenes passiert, sich zum Positiven neigt, dann können wir Gott loben und preisen. Nein, nicht so David. Er hat uns im Wort Gottes, hier in diesem Psalm und nicht nur in diesem Psalm, bedingungsloses Loben Gottes als Vorbild hinterlassen. Und das ist oft ein Vertrauensopfer. Und ein Opfer ist etwas, was nie leicht fällt. Im Psalm 50, 23 bringt Asaf das auf den Punkt. Dort lesen wir, wer Lob oder auch Dank, je nach Übersetzung, opfert, der ehrt mich. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Sehen wir die Reihenfolge. Das Lob steht zuerst und dann kommt das Heil Gottes. Es ist aber eigentlich untrennbar verbunden. Denn wenn ich Lob opfere, dann muss ich schon voraussetzen, dass ich einen wunderbaren, allmächtigen Gott habe, der sich um meine Sorgen und Nöte annimmt und der lobenswert ist, allein schon, weil er Gott ist. Loben mit allem, was in mir ist. Das heißt, mit alle guten Gedanken, mit alle schlechten Gedanken, mit alle guten Erfahrungen, mit alle schlechten Erfahrungen. Loben mit allem, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und dann im Vers 2, ihn loben und nicht vergessen, was er dir Gutes getan hat. Wärst du so lieb, Uwe, wird das Bild 1 bitte an die Wand geben. Kennen wir den Berg? Das Matterhorn. Seht, wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, Andreas, komm, wir besteigen gemeinsam diesen Berg. Dann würde ich zu ihm sagen, du hast ja nämlich alle Tassen im Schrank. Ich habe keinerlei Alpinerfahrung, ich bin absolut nicht fit, ich habe keine Ahnung vom Klettern. Und den Berg ganz sicher nicht. Wenn das jetzt aber jemand zu mir sagt, der die Macht hat, das durchzusetzen und sagt, und du gehst auf diesen Berg, was für Gedanken hätte ich denn dann? Ist es vielleicht manches Mal und vielleicht sogar oft so in unserem Leben, dass Probleme, die wir im Leben haben oder sehen, genauso als Problem vor uns stehen wie dieser Berg. Dass wir im Grunde genommen sagen, das ist unmöglich. Ich weiß nicht, wie ich mit diesen Situationen umgehen soll. Ich habe keine Chance, das geht nicht. Und du kannst es noch so von mir verlangen, ich kann nicht. Schaut. Arbeitslosigkeit oder drohende Arbeitslosigkeit. Wir haben gestern vom Skip gehört. Das ist was Schlimmes. Ein guter Freund von mir, der ist jetzt über 60 Jahre alt, der war in leitender Stellung in seiner Firma, hatte viele Leute unter sich, war weltweit tätig in seinem Verantwortungsbereich. Er hat einen neuen Chef bekommen. Und ich meine, als er in meinem Alter war, ungefähr mit 54, 55, hat sein Chef zu ihm gesagt, Wann gehst du eigentlich in Ruhestand? Und er, das weiß ich nicht, normal, wenn meine Zeit so weit gekommen ist oder wenn ich eine gescheite Abfindung kriege. Und der Chef hat es immer wieder gesagt, immer wieder, sogar in Meetings, in Sitzungen, hat er in der Sitzung unterbrochen und hat gesagt, ach ja, wann gehst du nochmal in Ruhestand? Könnt ihr euch diese Last vorstellen, die dadurch entsteht? Und eines Tages redet er mit seinem Chef auf dem Gang und dann sagt der Chef, Moment, tippt auf seinem Handy, schreibt eine SMS und sagt, ich will Ihnen mal Ihren Nachfolger vorstellen. Aus heiterem Himmel. Und dann kommt er rein und mein Freund, der ist eigentlich so nicht auf den Kopf gefallen, der ist recht pfiffig, der geht auf den zu, nimmt ihn in den Arm und sagt, hey, ich gratuliere dir, du bist mein Nachfolger. Und der, was, wie, wusste von gar nichts. Und dann hat er den Chef gefragt, ja, wann denn? Und dann sagt der Chef, ab Montag. Und seither ist er in der Firma ohne Tätigkeit. Er hat kein Aufgabengebiet. Er sitzt quasi seine Zeit ab. Horberg. Ehrverlust. Oder wie ist es mit unseren Familien, mit jungen, kleinen Kindern, wo die Mütter und oft auch die Väter jeden Tag angestrengt sind bis zur Erschöpfung. Wo sie oft nicht mehr wissen, wie kriege ich überhaupt noch genug Schlaf? Aktuelles Beispiel, Gott unterstützt immer so schön mit Beispielen. Wir haben heute zwei Enkel, zwei unserer Enkel hier mit dabei. Warum? Weil wir heute Morgen einen Anruf bekommen haben, dass meine Schwiegertochter krank ist mit ihren drei Kindern. Sie brauchen Hilfe. Und wir wissen es noch gut, besonders meine liebe Frau, was es heißt, mit kleinen Kindern fulltime unterwegs zu sein. Kann so ein Berg sein. Oder was ist mit älteren Menschen, die oft in Einsamkeit leben, vielleicht schon in Altersheimen, die mit immer mehr Beschränkungen in ihrem Leben umgehen müssen, die immer mehr ein Ja finden müssen zu Verlust. Vielleicht sieht man nicht mehr so gut, vielleicht hört man nicht mehr so gut, vielleicht kann man sich nicht mehr so gut bewegen. Und die Frage, wie geht es denn noch weiter in meinem Leben? Ein hoher Berg in unserem Leben. Oder wie sieht es mit unseren jungen Menschen aus? Mit der Frage der Identität, mit der Frage der Lebensgestaltung, mit den Fragen, wird Gott mir der richtige Ehepartner zuführen? Wird Gott mir Kraft und die richtigen Wege in meiner beruflichen Laufbahn schenken? Berge, die vielleicht manches Mal so vor einem stehen wie dieser Berg hier. Oder unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Vielleicht haben wir da oder dort Probleme mit irgendwelchen Menschen. Vielleicht gerade in der Gemeinde. Sorgen, Verletzungen. Berge, die manches Mal scheinen, wir können sie niemals überwinden. Prüfungen, Krankheit und so weiter. Es gäbe so viele Beispiele. Ihr könnt es ergänzen mit Dingen, die vielleicht bei euch gerade im Leben zutreffen. Ich möchte euch zurufen, selbst wenn im vergangenen Jahr und vielleicht auch in der Vergangenheit Schweres und Unverständliches in deinem Leben geschehen sein sollte, dann wirst du doch, und jetzt pass auf, wenn du genau hinschaust, Perlen der Gnade Gottes in deinem Leben finden. Und wenn du die findest, dann schau sie ganz genau an und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und liebe Geschwister, schaut mal weg von den Sorgen und Problemen. Ich weiß, das ist so extrem schwer und leicht gesagt. Extrem schwer zu tun und leicht gesagt. Aber mach das mal, geh mal wirklich diesen Weg und schau auf das Wirken von Jesus in deinem Leben. Und da geh nicht nur zurück in 2019, schau dein ganzes Leben an. Und du wirst sehen, welche Gnadengaben, welche Hilfen, wie oft Jesus in deinem Leben eingegriffen hat, wie oft er dich auf Händen getragen hat durch Situationen, die du nicht begreifen konntest. Und du wirst auch merken, wie umfänglich du in der Liebe deines Heilandes, deines Gottes geborgen bist. Und ich glaube, sagen zu dürfen, egal jetzt, wer hier in diesem Saal heute ist, und egal, was in deinem Leben schon an Schwerem und Belastendem passiert war, du wirst sagen müssen, wenn du ehrlich bist, im Blick auf dein Leben und auf das Wirken Jesu, Wunder der Gnade Jesu. Wunder der Gnade Jesu. Deswegen darf das unsere Seele ermuntern, es darf uns aufrichten, es darf uns Freude geben, wenn wir das sagen dürfen, ich vergesse nicht. Seele, ich vergesse nicht, was mir der Herr Gutes getan hat. Und Uwe, weg mit dem Berg. Danke. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Und davor, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Das Wort Gebrechen ist im Griechischen mit Tachalu beschrieben und das Wort Tachalu steht für Krankheit und Schmerz. Also wenn wir wissen, dass hier steht, dass unsere Sünde vergeben ist, dass Gott Gebrechen heilend ist, dann ist es tatsächlich auch auf Krankheit und Schmerz bezogen. Und beim Schmerz, denke ich, ist es nicht nur der Schmerz, der durch Krankheit ausgelöst wird, sondern das ist auch Schmerz, der durch andere Umstände ausgelöst werden kann. Gott kümmert sich um alle Nöte unseres Lebens. Und dann steht da, er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Und man ist da so ganz schnell dabei, einem Irrtum aufzusitzen. Nämlich, dass man denkt, die Gnade und Barmherzigkeit, dieser Krönungsprozess ist etwas, was in der Zukunft liegt. Ja, irgendwann, da krönt er uns dann am Ende unseres Lebens mit Gnade und Barmherzigkeit. Nein, das tut er gerade heute in diesem Augenblick. Warum denn? Weil er uns zu seine Kinder gemacht hat. Weil wir die Krone tragen dürfen, die Ehre haben dürfen, die Kinder des allerhöchsten Gottes und Königs zu sein. Dem Herrn aller Herren, dem König aller Könige. Und diese Krone, diese Gnade, sein Kind zu sein, das ist die Krönung mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist das direkte Wirken Gottes in deinem und in meinem Leben schon heute. Und wir haben gehört davon, dass wir im Alter mit Gutem gesättigt werden. Müsste ich doch jetzt glatt mal unsere ganze älteren Geschwister fragen, wie das aussieht. Also ich kann es mir ja nur vorstellen, ich bin ja jetzt noch nicht so arg alt, ich bin ja gerade so Mitte drin, sagen wir mal, oder ein bisschen mehr überneigen zum Älterwerden. Aber was bedeutet es mit Gutem gesättigt? Wisst ihr, gesättigt? Ihr kennt noch Hunger, denke ich, aus dieser Zeit, als keine Nahrungsmittel zur Verfügung standen. Ihr wisst, wie alle andere von uns wahrscheinlich nicht die Ahnung haben, was Hunger bedeutet. Aber wie viel Gnade, wenn man in so einer Hungersituation plötzlich satt wird. Wenn man plötzlich eingeladen wird irgendwo, was weiß ich, vielleicht jemand, der schon tagelang nichts mehr zu essen hatte, irgendwo übers Land wandert, verfolgt oder keine Ahnung, und dann an einen Bauernhof kommt und die Tür aufgeht und sagt, kommen Sie doch rein. Sie sind herzlich eingeladen, setzen Sie sich an den Tisch und dieser Tisch ist voll mit Lebensmitteln und man darf sich voll essen. Denn die Not und der Mangel wird gestillt. Und das ist hier angezeigt in diesem Psalm, der dein Alter mit Gutem sättigt. Geschwister, merkt ihr, das ist die Blickrichtung weg von den Nöten des Alters. Das ist die Blickrichtung hin auf den, der diese Zusage macht. Ihr werdet jetzt gerade mit Gutem gesättigt. Kommt her zu mir. Hier könnt ihr essen, hier könnt ihr trinken umsonst. Lasst euch sättigen von dieser wunderbaren Gemeinschaft mit mir. Und dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Interessanterweise ist ein Adler gerade ein Tier, das sehr alt werden kann. Ich habe mal gelesen, ein Weißkopfseeadler, der kann bis zu 20 Jahre alt werden. Ein Steinadler sogar bis zu 32 Jahre. Vielleicht kommt da der Begriff steinalt her. Keine Ahnung. Aber so ein Adler, ich denke, bis zur letzten Minute seines Lebens ist noch ein Ausdruck von Majestät und Kraft. Wenn ein Adler mit seinen Schwingen ausgebreitet über die Lüfte dahingleitet, kaum ohne irgendeine Bewegung zu machen, nur getragen von den Winden, von der Thermik, bis ins hohe Alter hinein. Jung wie ein Adler. Liebe Geschwister, nehmt es für euch in Besitz, nehmt es an. Und die nächste Verse, 6 bis 9, da redet das Wort von der Gerechtigkeit, dass Gott Recht schafft den Unterdrückten, dass er Mose seine Wege wissen lassen hat und die Kinder Israel seine Taten oder sein Tun. Er übt Gerechtigkeit. Er übt Gerechtigkeit. Wann? Immer. Immer, in jeder Situation unseres Lebens, vielleicht gerade in den Situationen, wo man denkt, wie geht jemand denn nur mit mir um? Das darf doch nicht sein. Gott übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Gehören wir da dazu? Wenn das Wort sagt, allen Unterdrückten, dann sind es auch alle. Und da ist nicht einer ausgenommen. Gott schenkt uns Einblicke in sein Handeln. Geschwister, welche Gnade! Er hat nicht nur Mose und die Kinder Israel sein Tun wissen lassen. Er hat es auch uns wissen lassen, noch in einer ganz anderen Weise wie Mose und sein Volk Israel. Er hat uns sein Wort gegeben. Und er sagt, schau, in diesem Buch steht alles. Von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 drin, was du für dein Leben brauchst. Hier ist dir mein kompletter und gesamter Wille, meine ganze Heilsgeschichte offenbart. Nimm es für dich. So viel Vertrauen habe ich zu dir als mein Kind, dass ich dir sage, wer du bist und wer ich bin. Und das Wesen Gottes, das kommt in diese Verse in ganz besonderer Weise raus, und zwar im Vers 8. Da heißt es, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zurechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Ey, Das schreibt ein Mann des Alten Testamentes. Das schreibt ein Mann in einer Zeit, wo heute viele große Mühe haben, besonders auch Ungläubige. Aber selbst Gläubige haben ganz große Mühe oft mit dieser Frage des Alten Testaments. Warum ist Gott so brutal? Warum hat Gott Völker ausgerottet? Warum hat Gott Mordbefehle gegeben? Und was weiß ich nicht doch alles? Schaut mal, David, er war mittendrin in diesem Kampf. Er war als König der, der Heere befohlen hatte, Kriege zu führen. Und dieser David kann hier als Mann des Alten Testamentes, der vom Erlösungswerk Jesu Christi noch gar nichts wusste, seinen Gott in so einer gewaltigen Art und Weise charakterisieren. Das ist extrem barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und es steht auch mal geschrieben, Herr, ich danke dir, dass du bist zornig gewesen über mir und dein Zorn sich gewendet hat und tröstest mich. Das ist Gott. Uwe, bitte, Bild 2. Schaut mal, das ist ein Gemälde von einem mir bekannten Künstler. Aber ihr kennt ihn höchstwahrscheinlich nicht. Der Künstler heißt Bruno Käser und war mein Vater. Das hat er 1974 gemalt. Und dem Bild hat er nie einen Titel gegeben. Aber ich habe ihm immer gesagt, Papa, das Bild hier, das ist für mich ein aufziehender Sturm. Man sieht auf der rechten Seite so die sanfteren Wellen. Man sieht so die Sonne, die da noch am Himmel steht. Und links diese dunkel gehaltene Farben, diese Wellen, die da aufkommen. Da denkt man, von der Seite, da kommt was. Bitte das nächste Bild. Und das ist jetzt ein Foto von einem aufziehenden Sturm. Wenn so ein Sturm aufzieht auf dem Meer, gut, heute, ich weiß nicht, ob die Seeleute noch Angst haben in ihre Riesenschiffe, aber in zur Zeit der Segelschifffahrt, da war das immer ein Punkt, wo es um Leben und Tod ging. Und es gibt ein Lied, da ist eine Zeile drin, ob Stürme auch drohen von fern. Kennt das jemand? Wie heißt es? Ja, das ist am Schluss dann, aber wie heißt das Lied? Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Seht, drohende Stürme, das ist was ganz, ganz Gefährliches, kann bedrohend sein. Aber die Frage ist, wie wir damit umgehen. Wir waren mal mit unserer Familie an der Nordsee oben, auf einer Insel. Und dann sind wir da an einem Tag so aufs Watt rausgelaufen. Ich weiß nicht, wie viele Kinder hat man damals dabei? 6, also 6 kleine Kinder, mit mehr oder weniger klein, waren da dabei. Und dann sind wir aufs Watt rausgelaufen. Und es war eigentlich gutes Wetter, also nicht irgendwie jetzt bedrohlich oder so. Und wir sind da vielleicht, ich schätze jetzt mal, maximal 200 Meter rausgelaufen. Also man hat gutes Ufer gesehen, war überhaupt kein Problem. Und mit einem Mal hat das Wetter umgeschlagen. Das ging extrem schnell. Da ist Nebel aufgezogen. Die Sicht zum Ufer war plötzlich weg. Geregnet hat's und gestürmt. Und wir hatten nur noch einen einzigen Gedanken. Hey, zurück an Land. Das ist ja richtig gefährlich. Und es war gar nicht so einfach, die Orientierung. Und wir waren wirklich nicht weit weg vom Land. Und Gott sei Dank haben wir dann das Ufer wieder erreicht und das war eine richtige Erleichterung, das kann ich euch sagen, wie wir da das Ufer wieder im Nebel haben auftauchen sehen und wir endlich da rausgekommen sind, da waren wir wirklich so dankbar, das hätte ganz anders ausgehen können. Nur 200 Meter vom Ufer entfernt. Und der Autor von diesem Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, das war Horatio G. Spafford. Der hat 1828 bis 88 gelebt. Er war Rechtsanwalt in Chicago und tätiger Christ. Und er hat eine schlimme Erfahrung gemacht. Ich lese euch das mal kurz vor. Ira DeSanke, der Sänger damals, der mit Moody evangelisiert hat, der beschreibt diese Situation. Als Moody und ich im Jahre 1874 in Edinburgh Versammlungen abhielten, hörten wir die traurige Nachricht von dem Untergang des französischen Schiffes Ville de Havre auf seiner Rückkehr von Amerika nach Frankreich. An Bord war Frau Spafford mit ihren 4 Kindern. Mitten auf dem Ozean stieß der Dampfer mit einem Segelschiff zusammen und sank innerhalb einer halben Stunde. Fast alle Menschen an Bord kamen dabei um. Frau Spafford holte ihre Kinder aus ihren Betten und brachte sie an Deck. Nachdem sie erfahren hatten, dass das Schiff bald sinken würde, kniete sie mit ihren Kindern nieder und betete zu Gott. Wenn es möglich sei, möge er sie retten oder sie bereit machen zu sterben, wenn das sein Wille sei. In wenigen Minuten sank das Schiff und die Kinder versanken mit ihm. Ein Matrose des Schiffes, ich traf ihn hinterher in Schottland, ruderte über die Stelle, wo das Schiff gesunken war und entdeckte Frau Spafford im Wasser schwimmend. Er rettete sie und nach 10 Tagen wurde sie in Cardiff an Land gebracht. Von dort aus telegrafierte sie ihrem Gatten, allein gerettet. Sofort reiste er nach England ab, um seine Frau nach Chicago zu holen. Später ließ Spafford dieses Telegramm einrahmen und in sein Büro hängen. Moody verließ seine Versammlungen in Edinburgh, weil er versuchen wollte, die so hart getroffenen Eltern zu trösten. Er hatte Grund, sich zu freuen, denn sie waren fähig zu sagen, es ist gut, Gottes Wille geschehe. Zur Erinnerung an den Tod seiner Kinder schrieb Spafford das Lied, das schon manchem betrübten Herzen Trost gebracht hat. In die weitere Verse, da sehen wir, dass wir unter der Gnade stehen. Weil Gott eben nicht mit unseren Sünden und nach unserer Missetat mit uns gehandelt hat, sondern weil er uns Gnade geschenkt hat. Und auch das wusste Frau Spafford dort in diesem Moment, als sie ihre Kinder das gesagt hat und um sie gebetet hat. Und auch wir kennen diese Situation, als wir mal unserem Kind, das schwer verunglückt war, da der Damaris hinterhergefahren sind, als sie im Hubschrauber unterwegs ins Krankenhaus war. Manche kennen die Geschichte wahrscheinlich schon. Sie hatte nach unserem Dafürhalten ein schweres Schädelhirntrauma und als wir da 1,5 Stunden nach Klagenfurt gefahren sind, da gingen die Gedanken um, werden wir unsere Tochter noch lebend sehen? Gott hat andere Pläne gehabt, aber ich kenne diese Situation. Ich weiß, wie es ist in dem Moment. Und bei Spaffords hat er anders entschieden. Und doch konnte sie es annehmen, weil sie ihren Gott kannten, weil sie wussten, wir sind unter der Gnade Gottes und er macht keinen Fehler in unserem Leben. Wie ein Vater, heißt es dann im Vers 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Ist es nicht so, dass Eltern eigentlich die Fehler und vielleicht auch hartnäckige Sünden ihre Kinder ganz genau kennen? Warum? Weil die Kinder eigentlich noch nicht gelernt haben, ihren Egoismus oder Torheit oder Ungeduld zu verbergen. Man sieht es. Aber je schwächer und hilfsbedürftiger ein Kind ist, ich denke da auch speziell an behinderte Kinder aus meinem direkten Umfeld, je schwächer solche Kinder sind, umso mehr wird ein liebender Vater ihm seine Liebe zeigen, wird man sich um dieses Kind kümmern. Das ist die Vaterliebe Gottes. Und Gott kennt uns bis auf den Grund unserer Seele und er liebt uns in den Himmel. Er liebt uns buchstäblich in den Himmel, weil er die Verantwortung für dein und mein Leben übernommen hat, auch in 2020. Er weiß ganz genau, was das Richtige ist für dich und für mich. Und weil wir das wissen, liebe Geschwister, Deswegen wollen wir auch so miteinander umgehen. Das stellt uns in eine Verpflichtung hinein. Nämlich genau so zu handeln, wie es Gott selber tut. Miteinander umgehen, dass wir uns gegenseitig nichts vorspielen. Dass wir unsere Masken absetzen. Dass wir ehrlich sind miteinander. Auch wenn uns das verletzbar macht. Aber dass wir doch darauf trauen, dass Jesus jeden Einzelnen, jede Einzelne von uns so über alle Maßen liebt, dass wir diese Liebe auch untereinander leben dürfen. Dass wir uns gegenseitig Mut machen und uns nicht runterziehen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Füreinander da zu sein, verständnisvoll füreinander sein, Gott gemeinsam loben, Geschwister auf dem Stück Weg, das wir miteinander gehen. Keiner von uns weiß, ob wir uns jetzt, bis wir an unser Lebensende kommen, noch zusammen sind. Gott stellt uns eine Zeit lang zusammen. Wollen wir die Zeit nutzen, füreinander da zu sein? Uns weiterzuhelfen, uns gegenseitig zu ermutigen, Gott zu loben. Und das ist in der letzten Verse dann der absolute Inhalt. Gott zu loben immer und in jeder Lage. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Dieser Psalm enthält nicht eine einzige Bitte. Dieser Psalm besteht ausschließlich aus Lob. Und da gibt es dieses nette Wort, danken schützt vor Wanken und loben zieht nach oben. Und das müssen wir uns immer wieder befehlen, weil ich bin selber eine Person, die sich so schnell runterziehen lässt, wenn Dinge sind, wo ich nicht klarkomme damit. Dann aber bewusst zu sagen, Herr Jesus, du bist alles mir. Ich brauche ja gar nicht mehr als dich, aber dich habe ich, weil du dich mir geschenkt hast in deinem Opfer. Und Geschwister, wenn da noch Fragen offen sind, innerlich jetzt vielleicht, so Fragen wie, ja, ich verstehe aber trotzdem nicht, warum Gott dieses oder jenes in meinem Leben zugelassen hat. Wie oft habe ich Gott gefragt, Herr, zeig mir wozu, wozu dient es denn in meinem Leben? Und ich habe keine Antwort bekommen. Dann haben wir zumindest eine Antwort, die der Herr Jesus zu seiner Lebzeit auf dieser Erde seinem Jünger Petrus selber gegeben hat. Er hat ihm nämlich gesagt, Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Andere Übersetzung, du wirst es aber danach erkennen. Und Geschwister, die Zuversicht haben wir. Auf der einen Seite zu wissen, alles was Schlimmes passiert in unserem Leben, es ist in Gottes Hand und nach Römer 8, 28 muss uns das alles zum Besten dienen und das dürfen wir glauben. Aber auf der anderen Seite auch zu wissen, es gibt Dinge, die werden sich mal öffnen. Und wenn es in der Ewigkeit ist, wenn es überhaupt noch eine Rolle für uns mal spielt in der Ewigkeit, dann werden wir erfahren, wie wunderbar Gott in unserem Leben mit uns gehandelt hat. Und wozu Dinge gedient haben, die wir vielleicht für uns in dieser Zeit, wo wir jetzt hier sind, nicht begreifen werden. Deswegen möchte ich Mut machen. Mut machen, auf diesen wunderbaren Heiland, den wir haben dürfen, zu vertrauen. Mut machen, in unsere persönlichen Fragen zu wissen, er hält sie in seiner Hand und er handelt. Er lässt es nicht einfach laufen. Mut machen, auf die Fragen auch der Gemeinde, die auch auf uns zukommen möget hier in 2020, es sie in seine Hand zu legen und ihm zu vertrauen. Du kennst deine Gemeinde hier und du weißt, was das Beste ist, bis hin in das gesamte Weltgeschehen hinein, dass wir wissen, dass nichts, was irgendwie Gottes Kontrolle entgleiten würde. Er geht seinen Heilsplan weiter. Und wenn da auch noch Dinge sind, die vielleicht für uns schwer sind, das spielt keine Rolle, weil er selber bei uns ist. Deswegen wollen wir auf das letzte Jahr voller Dankbarkeit schauen, aber auch voller Hoffnung, und Zuversicht in das Neue. Und dann wird die Pflanze gedeihen. Geschwister, diese Pflanze, sinnbildlich jetzt für unser Leben, die wird erblühen. Und die wird nicht mal ewig verwelken, dann irgendwann mal so wie die Pflanze, die wird irgendwann kaputt gehen. Dein und mein ewiges Leben nicht, weil der Herr Jesus dazu steht. Amen.